Es ist der Abend des 8.2.2002 in Salt Lake City. Ein perfekter, trockener Winterabend um den Gefrierpunkt, nach Tagen des Schneefalls. Winter Wonderland in Utah. Das Stadion der University of Utah ist so heute Abend die perfekte Kulisse für die gerade laufende Eröffnungsfeier der Winterolympiade 2002. Das Motto der weltweit übertragenen Feier: Light the fire within, entzündet das innere Feuer. Das Thema soll den olympischen Geist, die Stärke und die Erneuerung nach den nationalen Tragödien des Vorjahres betonen. An diesem Abend geht es vom ersten Moment an spür-, sicht- und hörbar nicht nur um Sport. Der bisher emotionalste und wichtigste Teil der Zeremonie, das Gedenken an die Opfer der Terroranschläge in New York. Zu den Klängen von Star Spangled Banner wird die zerfetzte US-Flagge, die am World Trade Center geborgen wurde, gerade von einer Ehrenwache bestehend aus 8 Polizisten, Feuerwehrmännern und Notärzten, die bei den Anschlägen im Einsatz waren, ins Stadion getragen. Sofort bekommt die gesamte Veranstaltung einen entsprechend feierlichen und patriotischen Ton. 77 Nationen sind danach unter großem Jubel ins Stadion eingezogen. Jacques Rogge für das IOC und der spätere mehrfache Präsidentschaftskandidat Mitt Romney für das Organisationskomitee haben geredet. George W. Bush die Spiele offiziell eröffnet. Eine große folkloristische Reise durch die Geschichte der USA, musikalisch umrahmt von den Dixie Chicks, Yo-Yo Ma und Sting. Alles ist bereitet für den großen Moment, die Entzündung des olympischen Feuers. Doch wer wird das Feuer entzünden? 2 Jahre zuvor war die Aborigine und spätere 400-Meter-Olympiasiegerin Kathy Freeman in Sydney als finale Fackelläuferin zum Symbol der Aussöhnung eines ganzen Volks mit seiner eigenen Geschichte geworden. Und jetzt? Die Fackel war im November in Athen gestartet, Muhammad Ali entzündete die erste Fackel nach der Ankunft in den USA und während der Reise durch die USA beteiligten sich zahlreiche Stars wie Venus und Serena Williams, David Robinson, Troy Aikman, Dan Marino, ehemalige Eislaufgrößen wie Peggy Fleming und Christy Yamaguchi oder auch Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger und Goldie Hawn. Insgesamt wurde die Fackel von rund 12.000 Fackelträgern rund 22.000 Kilometer durch 44 Staaten getragen. Infolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 hatte der Fackellauf eine besonders starke symbolische Bedeutung. Es gab spezielle Abschnitte, in denen Polizisten, Feuerwehrleute und Angehörige der Opfer die Fackel trugen, um die nationale Einheit zu beschwören. Doch in Sachen Schlussläufe hatte das Organisationskomitee trotz endloser Spekulationen dicht gehalten. Kein Wort war in die Öffentlichkeit gedrungen, dementsprechend groß die Spannung, die sich jetzt über das Stadion legt. Die vermeintlich Letzten, die die Fackel im Stadion in Empfang nehmen, sind die Skirennläuferin Peekaboo Street und die Eishockeyspielerin Cammy Granato, beide bereits 1998 Olympiasieger und würdige Entzünder des olympischen Feuers. Jede mit einer Hand an der Fackel laufen sie gemeinsam die Treppe hoch zu einer Plattform, von der aus das Feuer entzündet werden soll. Millionen Zuschauer vor Ort und an den Fernsehern halten den Atem an. Die beiden erreichen die letzte Stufe, steigen auf die Plattform und dann übergeben sie doch noch ein letztes Mal die Fackel. Denn bisher gut verborgen hinter einer Wand betritt jetzt Mike Erosione, der Kapitän der 1980er US-Eishockeymannschaft, die Plattform. Und unter unglaublichem Jubel nach ihm die gesamte Mannschaft, die den größten Underdog-Sieg bei Olympia der US-Sportgeschichte, bekannt geworden als das Miracle on Ice, errungen hatte. In ihren Originaltrikots von Lake Placid entzündeten sie unter frenetischen USA, USA-Rufen des Publikums gemeinsam das olympische Feuer. Als ein mächtiges Bild der nationalen Einheit und des unbezwingbaren amerikanischen Geistes, nur wenige Monate nach der nationalen Krise. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele, dass ein gesamtes Team die Ehre hat, den olympischen Kessel zu entzünden. Die klare Botschaft: Wir lassen uns nicht unterkriegen und am Ende werden wir gewinnen. Dem Kommentator im US-Fernsehen entfährt in diesem Moment ein tief empfundenes, begeistertes: Wie willst du das noch toppen? Kannst du nicht. Als schließlich am Ende der Veranstaltung Lee-Ann Rimes mit einem riesigen Kinderchor ihre extra für Olympia geschriebene Hymne Light the Fire Within in den Nachthimmel schmettert, ist auch dem letzten Zuschauer klar, dass Sport und Politik eben nicht trennbar sind.
Puh, ich muss sagen, ein krasses Intro. Aber dies ist die 6. Episode vom Podcast The Grudge und mein Name ist Nico Beckspin.
Mein Name ist Hubertus von Lobenstein und heute erzählen wir euch die Geschichte eines vermeintlichen Wunders auf dem Eis, von langen Demütigen und einer finalen Wiedergutmachung, von Hochmut, der zu Fall kommt. Wir erzählen euch eine Geschichte über diesen One Moment in Time, diesem einen Moment, wo alles gut wird, weil plötzlich alles passt. Von schwierigen Typen in schwierigen Zeiten und 20 Helden für die Ewigkeit. Die Geschichte über ein Duell, das schon entschieden schien und 1980 doch neu geschrieben wurde. Eine Geschichte von einem Spiel, in das mehr hineininterpretiert wurde als in jedes andere Eishockeyspiel davor oder danach. Aber Nico, weißt du was, bevor wir aufs Eis gehen, eine der vielen Fragen, die ich dir noch nicht gestellt habe, bist du eigentlich Rocky-Fan?
Und ich habe keine Ahnung, was du jetzt damit bezwecken möchtest. Nein, du weißt ich schon. Aber der Weg ist weit und ich muss erst nochmal verarbeiten, was du hier alles in der davor gesagt hast. Ne? Das ist aufgeladen. Das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Und ich habe auch ein bisschen Sorge davor, dass wir hier dann viel Geschichte erzählen werden, die so hochpolitisch ist, von der ich mal gespannt bin, wie wir für die Leute, die nicht wissen, was Miracle on Ice ist, daraus bauen können. Aber ich freue mich drauf. Und zurück zu deiner Frage. Rocky-Fan, ja. Und immer mehr Rocky als Rambo. Und auch immer natürlich in der ganz klassisch gelesenen amerikanischen Underdog-Geschichte. Ich bin so viel Rocky-Fan, dass als ich mal in Philadelphia war, auch ich Trottel halt die Stufen hochgelaufen bin. Ich bin sie nicht gejoggt. Doch, weiß ich gar nicht. Aber die letzten, um mich dann wirklich auch oben einmal hinzustellen und einmal Adrian zu rufen. Und ich mag auch die Geschichte, ich meine, das ist alles, wann ist das gewesen? Irgendwann in den 80ern, ne? Die da dieses dann so sehr klischeehafte, klassische Schwarz-Weiß, links, rechts, USA, UdSSR-Bild gemalt haben. Gut und böse und so. Hat mich erwischt.
Mit der Treppe hast du mir was voraus, das muss ich noch machen. Das ist eindeutig auf meiner Bucketlist. Einmal da hochrennen und hochspringen, ist ganz klar. Grundsätzlich erzählen wir heute eine Underdog-Geschichte, aber das ist nicht die einzige Parallele, sondern dem Anlass angemessen. 1985 wurde Rocky IV gestartet. Das war der mit Ivan Drago, aka Dolph Lundgren und seiner Frau Brigitte Nielsen. Und das Magazin Weiß, uns beiden wohl bekannt, zieht viele Jahre später in einem Artikel eine interessante Parallele zwischen dem Film zu unserer Geschichte von heute. Und nochmal, Ivan Drago ist ja diese russische Kampfmaschine, dieser Boxer, der einfach unbesiegbar scheint. Ivan Drago ist nicht einfach nur ein Boxer. Er ist das Miracle on Ice auf Steroiden. Er ist die personifizierte Angst vor der sowjetischen Effizienz, die wir 1980 auf dem Eis von Lake Placid zum ersten Mal besiegt geglaubt hatten. Du siehst also, vollkommen richtig, unser heutiger Grudge wirft auch noch in der Nachbetrachtung ziemlich lange Polit- und Kulturschatten und nicht nur einen Sportschatten. In unserem heutigen Grudge steckt eine Menge mehr drin. Und die Begründung, warum ein einfaches Eishockeyspiel so eine Überhöhung erfährt, die lässt sich auch mit einem schönen Zitat einleiten. Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das hat der alte Clausewitz, der alte Militärstratege, mal von sich gegeben und hat damit gemeint, dass Krieg niemals Selbstzweck ist, sondern ein politisches Werkzeug, das dazu dient, politische Ziele zu erreichen, wenn diplomatische Mittel erschöpft sind. Und der Satz stimmt eben leider auch, wenn du das Wort Krieg durch Sport ersetzt. Denn allzu häufig wird die Politik zum Akteur auf der politischen Bühne, missbraucht den Sport für ihre Zwecke und schafft dadurch oft überhaupt erst die Grundlage für ziemlich bittere Grudge-Matches, wie das heutige. Deswegen kannst du dich daran erinnern, wann du dich das erste oder auch das letzte Mal darüber geärgert hast, dass Politik in den Sport eingegriffen hat.
Das ist echt eine gute Frage und ich habe da lange drüber nachgedacht. Und wahrscheinlich sind es immer wieder so kleine Elemente. Wenn ich rückblicke, habe ich viele Sachen ja wahrscheinlich gar nicht so verstanden. Boykotts bei Olympia, klassisch gemalte Schwarz-Weiß-Situation wie in Rocky zum Beispiel. Dass den Stellenwert eines Sieges der DDR gegen die BRD bei einem Fußballspiel und das Hochjazzen von dem, das da drin steckt. Denn eigentlich bin ich gar kein Freund davon, es zu vermischen und trotzdem ist es das immer so. Und ich glaube, ärgern oder freuen ist so zwei Dinge. Ich mag es halt nicht, wenn etwas instrumentalisiert wird. Aber ich mag es schon, wenn du merkst, dass es einen Aufstand und einen Widerstand gibt, der sich durchsetzt. Trotzdem bin ich ein Kind der Popcorn-amerikanischen Welt. Und ich glaube, meine ganze Kindheit ist davon durchgezogen, dass ich im Kalten Krieg, der mir nicht bewusst war, obwohl ich da jung reingeboren wurde, wo dieser Vorhang ist, wie nah ich dabei dran bin und wie einfach das Bild zu verstehen ist, wenn es Gut und Böse gibt.
Mhm.
Aber wie ist das bei dir?
Also es gibt natürlich, im Gegensatz zu dir, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, habe ich den Moskau-Boykott tatsächlich richtig bewusst miterlebt. Und gesagt, ja, das ist ja super. Also die Olympischen Spiele 1980 habe ich nicht geguckt.
Aber das ärgert doch. Und da
total,
bin ich wahrscheinlich
total. Total.
Das ärgert, ne?
Ja. Total. Wo ich es aber auch besonders gravierend fand, war letztes Jahr, als Trump seinen Kreuzzug gegen die Kanadier antrat und zur gleichen Zeit dieses berühmte Eishockeyspiel stattfand zwischen den NHL-Kanadiern und den Amerikanern, die sich da in, das ist, glaube ich, so eine Series von Spielen. Und in dem ersten, das ist so hochgejazzt worden als Verlängerung der Auseinandersetzung USA gegen Kanada, dass bei dem Spiel, noch bevor es überhaupt losging, zwei Spieler sich schon mal die Handschuhe auszogen, ostentativ, und erstmal sich gegenseitig ein paar aufs Maul gehauen haben. Wo du so denkst, ey, wir wollen ein gutes Eishockeyspiel sehen, das ist spannend genug, ich brauche nicht diese Verlängerung der Politik auf dem Eis.
Aber, ja, das ist, ja.
Also es passiert eben doch brutal häufig. Ich meine, bitte denkt nur an diese völlig daneben gegangene Auslosung für die WM, wo Infantino Trump seinen Pokal da überreicht, wo du sagst, das hat im Sport nichts zu suchen.
Ja, und pass mal auf. Und ich glaube, ja genau, da bin ich voll drin. Und das ärgert mich maßlos, wie nicht nur aber auch Politik, sondern auch alles drumherum mir diese Weltmeisterschaft gerade so versucht kaputt zu machen, ich mich dagegen wehre. Und aus dem Blinkwinkel so nah dran und mit meinem Wissen jetzt natürlich es sich auch voll anfühlt, wie was zur Hölle macht dieser Politiker da mit meiner Fußball-Weltmeisterschaft, halte ich daraus, hast du nichts drin zu suchen. Ich selber, wenn wir auf den Grudge gehen, den wir heute haben, bin ja in der Zeit aber auch ungefähr geboren. Guck mal, ich bin 77 geboren. Das ist eine Zeit, in der dann alle anderen Dinge drumherum im Kalten Krieg immer heftiger geworden sind. Ich habe nichts davon aktiv miterlebt. Ich habe alles so nachhinein erfahren. Wenn ich mich heute darüber, und das ist wahrscheinlich auch das Thema, wo wir heute ein bisschen uns gemeinsam, du hast das anders erlebt, weil du einen Tick älter bist als ich, aber auf jeden Fall ein bisschen durchführen müssen, aber wir brauchen es als Basis für dieses Format hier, ne? Also die Bewertung von Afghanistan als Krisenort in der Welt, habe ich irgendwann in den Jahren verstanden, dadurch, was politisch passiert ist und natürlich dann auch durch dann immer wieder neue Verschiebungen der Macht in dieser Region. Der Grudge selber hier hat ja schon aber was mit diesem Kalten Krieg zu tun. Also ne, wir reden von der Zeit irgendwie, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg 45 zu Ende die Mächte in Europa sich gegenseitig und im Prinzip auf der ganzen Welt hin und her verschoben haben und sich versucht haben, schon zu belauern. Es gab ja da aber auch einmal eine größere Entspannung. Ich habe zum Beispiel Kniefall in Warschau von Willy Brandt nie miterlebt, aber ich habe den politisch für mich immer so eingeordnet als, und meine Eltern haben es mir so beigebracht, okay, das war die Chance, dass vielleicht langsam der Vorhang fällt und man ein bisschen was machen kann. Aber die Mächte zueinander haben natürlich alles um sich herum dominiert und dann ist Afghanistan nah an Russland, ein sowjetisch kontrolliertes Land, dann gibt es da Rebellion, dann marschieren sie da ein, dann greifen die Amerikaner ein, weil es natürlich, und das ist auch nicht aus Gut und Böse und wir wollen uns um die Menschen kümmern, sondern weil es ein politischer, strategischer Ort ist, um den es geht und wer weiß, wer wen da zu der Zeit gefördert hat, wehrt sich dagegen, bam, auf einmal gibt es wieder quasi aus Entspannung eine ganz harte Front im Kalten Krieg. Aber du hast das ja wahrscheinlich noch mehr in den Nachrichten erlebt als ich damals als Zweijähriger oder Zweieinhalbjähriger.
Naja, das war in all den Jahren, glaube ich, die Zeit, wo alle und inklusive mir auf Amerika geguckt haben und sich gewundert haben, wie offensichtlich scheiße die sich fühlen. Also die sind einfach mittendrin im Zweiten Kalten Krieg. Das läuft alles nicht. Du musst dir vorstellen, während der Zeit saßen Geiseln in der Teheraner Botschaft und Jimmy Carter als zu dem Zeitpunkt echt als schwach abgeurteilter Präsident verhandelte sich schwindelig und die Geiseln wurden nicht befreit. Es gab wirtschaftliche Probleme und zwar heftig. Es ging den Amerikanern nicht gut. Sie haben eine Energiekrise durchgemacht, hohe Inflation. Es war einfach grundsätzlich so, dass das Land sich eher demoralisiert gefühlt hat, an der eigenen Stärke gezweifelt hat und wahnsinnig unsicher war.
Das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Wir leben, guck mal, jetzt sind wir wieder in einem anderen, aber also ich bin damit groß geworden, dass USA stark, Russland so ein bisschen schwach, verliert auch dann mit Ende des Kalten Krieges irgendwann so gewichtig. Jetzt sind wir wieder in einer Phase, wo auf jeden Fall dort versucht wird mit aller Macht die Vorherrscherstellung der Sowjetunion ja im Prinzip wieder aufzubauen, wenn man das mal hart und deutlich produziert. In diesen 70er Jahren beschreibst du es ja gut so. Ne? Das ist aber auch eine Zeit, in der dass dieses russische Modell ja auch funktioniert hat, auch was die Aufrüstung anbelangt. Ich glaube, das ist der Grund, und da bist du mehr dran, aber dieser berühmte NATO-Doppelbeschluss, diese Sache, die ich nur in der Schule, also und dann wahrscheinlich mit schlechten Noten versucht habe zu lernen, war ja im Prinzip auch ein Punkt von, okay, da ist eine Macht, die werden immer gefährlicher. Wir haben hier Ungleichgewichte, es gibt schwache Positionen. Wir laufen Gefahr, Leute, dass wir 30 Jahre nach Ende des letzten Weltkrieges wieder in die Richtung eines Weltkrieges ziehen, weil alle sich aufrüsten. Und dann muss man in Verhandlungen gehen. Und ich verstehe schon, dass das für die USA mit dem Selbstwertgefühl, den Amerika als Land für sich aufgebaut hatte, aber auch nach ein paar Kriegsniederlagen, schon keine schöne Situation gewesen ist.
Also es ist ganz lustig, der Kapitän der Mannschaft, Mike Erosioni, hat in einer übrigens wirklich toll gemachten aktuellen Doku auf Netflix über das Wunder sehr schönen Satz gesagt: Das Land brauchte dringend etwas, um sich gut zu fühlen. Und das waren wir.
Und das ist krass. Und da kommen wir wieder zurück zu der Kraft von Sport. Ne?
Wo ist es?
Die Angst ist zu dem. Und man muss ja mal sagen, wenn man zurückblickend auf das, worüber wir sprechen, um wegzugehen, das ist schon. Also. Du kannst es dir nicht schöner malen, eigentlich.
Für
die USA.
Denn zu diesem Gefühl der Unterlegenheit oder zumindest der Demoralisierung und die Russen, was die alles so machen, kommt ja eine Situation, die sich im Eishockey dann auch genauso manifestiert hat. Eigentlich streiten sich ja die Amerikaner und die Kanadier darum, wer das Spiel Eishockey überhaupt erfunden hat. Und, Spoiler Alert, es waren die Kanadier. Übrigens, das erste offizielle Eishockeyspiel 1875 endete schon in einer vollen Schlägerei. In diesem Fall allerdings nicht zwischen den Spielern der gegnerischen Mannschaften, sondern zwischen allen Spielern und den drumherum stehenden Eiskunstläufern, die endlich ihre Eisfläche haben wollten. So, jetzt ist es aber so, dass die Amerikaner und Kanadier zwar streiten, wer hat es erfunden, aber in den 70er Jahren war die goldene Ära des sowjetischen Eishockeys. In der Dekade manifestierte sich die absolute Dominanz dieser sogenannten Red Machine, der roten Maschine auf dem Eis. Und die Eishockeymannschaft wird 1:1 zum wichtigen Propagandaträger im Kalten Krieg.
Weil, ich habe das Gefühl,
so wie die Automobilindustrie Deutschlands,
ja,
als Symbol für Deutschland, wird die rote Maschine der Symbolträger für die Russen.
Weil, und guck mal, nochmal, wir haben immer unseren Vorteil, du kannst noch mit einem anderen Blickwinkel darauf gucken. Ich bin groß geworden damit, dass amerikanische Sportligen deshalb so stark und so mächtig sind, weil das alles Profis sind, da sind die Besten der Besten, die werden alle zusammengesammelt. Ich habe aber natürlich auch noch diesen Wendepunkt mitgekriegt, dass der Profisport in den USA von dem Amateursport in der kommunistischen Welt ja eigentlich auf gut Augenhöhe begegnet werden konnte, weil es erstmal nur um sportliche Disziplin geht und nicht darum, du schüttest jemandem 100 Millionen jährlich in einen Vertrag, damit er für dich spielt, sondern da ging es dann wirklich auch einfach um sportliche Grundkompetenz. Und absolut. Ich glaube, das war in der Zeit ein Vorteil der Sowjetunion, oder?
Das war ein totaler Vorteil der Sowjetunion. Der größte Vorteil war aber, dass die Sowjetunion einfach das Eishockeysystem ausgehebelt hat. Dazu muss man nochmal ganz kurz in die Zeit zurückgehen. Spiele zwischen den Russen und den Topspielern Amerikas oder den Topspielern der Kanadier fanden ganz selten statt, weil die Topspieler Amerikas waren Profis, die der Kanadier auch, und die der Russen waren Staatsamateure. Die haben unter vollen Profibedingungen gelebt.
Das meine ich.
Das heißt, sie konnten an Olympischen Spielen teilnehmen. Die Amerikaner und die Kanadier mussten sich immer was einfallen lassen, wen sie da hinschicken. Auch die Weltmeisterschaften fanden meist zu der Zeit statt, in der die amerikanische Liga läuft. Das heißt, die besten Teams, die noch im Stanley Cup gespielt haben, haben ihre Spieler nicht abgestellt, um dann eine Weltmeisterschaft zu spielen. Das heißt, es kam selten zu solchen Duellen.
Was ja auch ganz interessant ist, dass der Wert des Weltmeistertitels ja auch unterschiedlich betitelt ist, ne? Also Side-Fact, ne? Aber
absolut. Man
es werden ja immer im Basketball und in jetzt auch im Football, sie sind ja immer Weltmeister, wenn sie die amerikanische Meisterschaft gewinnen. Und so in Russland haben sie heimlich still und leise, aber mit viel Fundament etwas aufgebaut, was sich einfach nur auf Siegen konzentriert hat und nicht auf eine Show drumherum.
Also, nochmal die Situation. Offiziell sind die sowjetischen Spieler Amateure. Inoffiziell waren sie Vollprofis, die für ihre Leistung vom Staat unterstützt wurden, indem sie schlicht und ergreifend zu Offizieren der Roten Armee gemacht wurden. Die zentrale Organisation war ZSKA Moskau und die Nationalmannschaft der ODS selber mehr oder weniger identisch mit dem ZSKA Moskau. Das ist der Verein gewesen. Das heißt, die haben das ganze Jahr zusammen trainiert und haben dann als Nationalmannschaft gespielt und als ZSKA Moskau. Die besten Talente in ganz Russland wurden zusammengezogen, zum Wehrdienst beim ZSKA eingezogen und haben dann dort Eishockey gespielt. Dazu kommt, dass sie, weil sie so viel Zeit miteinander verbrachten, natürlich auch mit einer völlig anderen Ideologie, Trainingsmentalität, Spielidee unterwegs waren. Dafür haben unter anderem auch zwei Trainerlegenden gesorgt, Anatoly Tarasow und dann vor allen Dingen der berühmte Viktor Tichonow, der wird in der Geschichte auch noch eine Rolle spielen. Da ging es einfach um Intelligenz und Taktik. Die haben viel häufiger durchgewechselt, haben viel mehr Passspiel gemacht, haben die Position permanent gewechselt, mit einer irren Geschwindigkeit unterwegs gewesen und, weil das ganze Jahr unter Armeebedingungen trainierend, waren sie dem Gegnern auch meistens physisch brutalst überlegen. Es gab damals etwas, das hieß, es wurde damals einmal veranstaltet, das war die sogenannte Summit Series, eine Gipfelserie 1972. Und dort wurde ein 8-Spiele-Vergleich vereinbart zwischen den sogenannten sowjetischen Amateuren und den kanadischen NHL-Profis, die eben vorher nicht bei Olympia oder WM antreten durften. Und der Schock kam gleich in Spiel 1, wo der SSR haut die Kanadier mit 7:3 vom Eis. Und das war eine riesige Schockwelle durch das kanadische Selbstverständnis. Das Mutterland des Eishockeys wird von den Russen echt vom Eis gefickt, weil die hätten auch zweistellig gewinnen können. Die Serie war ein richtig intensiver Kampf der Systeme, Kommunismus und versus Kapitalismus. So wurde das auch in der Presse abgefeiert und endete schließlich mit einem gerade noch so knappen kanadischen Sieg, ein Unentschieden, also vier Siege für die Kanadier, 3 Niederlagen, ein Unentschieden. Und das Siegtor im letzten Spiel fiel 34 Sekunden vor Schluss in Moskau. Also das war mehr als knapp. Fazit: Die SSR verliert zwar die Serie, erlangt aber moralisch und symbolisch Weltruhm, weil auf einmal können die mithalten. Und die Serie bewies vor allen Dingen, dass das sowjetische Eishockey mindestens ebenbürtig war, beendet die kanadische Vormachtstellung im internationalen Eishockey und führt dazu, dass NHL-Teams in den folgenden Jahren anfangen, das sowjetische System zu übernehmen. Also ja, auch schon offizielles, okay, das scheint irgendwie überlegen zu sein. Diese russische Mannschaft war eine totale Trophäenmaschinerie. Abgesehen von der knappen Niederlage bei diesen Summit Series dominierte die Nationalmannschaft die offiziellen internationalen Turniere praktisch nach Belieben. In den 10 Jahren zwischen 70 und 79 gewann die UdSSR 7 Weltmeistertitel, 2 olympische Goldmedaillen. Und die einzigen, die in diese Phalanx überhaupt nur eindringen konnten, waren die Tschechen, das war das zweitbeste Team, die nach etwa demselben Prinzip und demselben System wie die Russen arbeiteten. Und wenn du dir die Stars der damaligen Ära auf der Zunge zergehen lässt, also das ist für jeden, der sich auch nur ein bisschen mit Eishockey auskennt, sind das Namen, wo du echt so leicht glasige Augen kriegst und denkst, wow, Wahnsinn. Also Vladislav Tretjak. Die Torhüterlegende, das ist der Torhüter, der Torhüter, der Torhüter. Jeder, der heute Torhüter ist in der Eishockey-Liga, würde ja sagen, Tretjak ist das große Vorbild. Boris Michailov, Wladimir Petrov, Valery Charlamov, eine Mörderreihe, die waren im Anfang der 70er Jahre so gut wie niemand anderes. Danach Krutov, Larionov und Makarov, die haben sogar einen eigenen Namen gekriegt, die liefen unter die KLM-Reihe. Dann der Trainer Tichonow, der in der zweiten Hälfte der 70er Jahre dazu kam. Also man muss ganz klar sagen, diese sogenannte Spornaja, russische Nationalmannschaft, zementierte sportlich und ideologisch die russische Überlegenheit durch ihre Spielweise und hat tatsächlich das Eishockey auch nachhaltig verändert.
Und in der Situation, nach den 10 Jahren, kommen wir jetzt zu Olympischen Spielen, wo die Russen gegen die Amerikaner spielen sollen. Also ganz ehrlich, ja, Russen galten als komplett unbesiegbar. Also niemand rechnete damit, dass sich daran irgendwas ändert. Und im russischen Selbstverständnis war alles andere als Goldmedaille sowieso undenkbar. Und da waren die Amerikaner ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt in einer deutlich anderen Position.
Ja, man muss ja auch dazu betonen, du hast ja schon gesagt, und das ist ja auch so, dass eigentlich Kanada die andere Macht ist und war. Und das war ja auch, bevor eine russische Vorherrschaft im Eishockey in dieser Epoche um den 70er stattgefunden hat, war es dann logischerweise die Kanadier davor, die dem ganzen Deckel aufgesetzt haben. So dass man ja auch realistisch betrachtet sagen muss, die Amerikaner haben in der gesamten Geschichte ihres Eishockeys schon auch immer Erfolge gefeiert. Wenn du heute auf die NHL guckst, ist es aber auch so, dass eigentlich die kanadischen Spieler in den amerikanischen Teams sind, die der Grund sind, warum die amerikanischen Teams gegen die kanadischen im Stanley Cup gewinnen. Es ist alles so ein kleines bisschen eine gewisse Perversion. Aber auch das Selbstverständnis der Amerikaner ist ja eins, wenn wir irgendwo dabei sind, wollen wir auch gewinnen. Haben 1960 Olympia gewonnen. Ist auch lustig, weil ich bin so ein großer Freund in diesen Sachen, habe ich natürlich alles nicht miterlebt. Aber ich mag diese Statistiken wälzen und ich mag immer ein bisschen gucken, wer hat wo, wie, wann. Und war schon überrascht darüber, als ich mal herausgefunden habe, dass das mit den Titeln bei den Amerikanern gar nicht so weit war. Und man muss ja auch sagen, ne, die Goldmedaille haben sie zu Hause gewonnen, das waren die Winterspiele in Kalifornien. Es war damals auch so, dass es ein College-Team war im Prinzip, ne, also Amateure und College-Spieler, die das Ganze gewonnen haben. Die Kanadier waren eigentlich die großen Gegner, die Sowjetunion war auch da schon stark, aber es ist halt deshalb, weil hier auch ein überraschendes Amateurteam quasi gewonnen hat als Amerikaner, trotzdem nicht die ganze große Bewandtnis, weil es eigentlich darum ging, Kanada zu besiegen. Und das machst du eh die ganze Zeit quasi an der Grenze aus und versuchst dich da ein bisschen zu battlen. Aber es ist jetzt nicht groß geschichtlich-politisch wichtig, die Kanadier zu schlagen. Sodass es vielleicht damals auch eine Überraschung war, aber kein großes Aufheben hatte. Und wenn du dann danach guckst, was die Erfolge der Amerikaner angeht und dann fängt die Sowjetunion an zu dominieren. Und die USA, ja, wenn du durchzählst, Sowjetunion, Kanada, vielleicht ein bisschen Tschechien, dann kannst du noch Schweden und Finnland vergessen. Ist nicht so leicht, da mal eben so einen Titel zu gewinnen, ne? Und das hat sich auch gezeigt. 64 Fünfter, 68 Sechster, meine Silbermedaille in Sapporo, ne? Aber die Russen haben trotzdem gewonnen. Fünfter Platz in Innsbruck, 76. Das ist nicht jetzt die Truppe, von der du dir für, und wir bauen auf, 1980 Olympische Spiele denkst, so, die sind aber heißer Favoritenkreis, um natürlich die ganz Großen zu schlagen. Es ist also eher, keine Ahnung, also auch das Wunder, das da drin steckt, jetzt keins, das du amerikanisch vorgeplant hast, oder?
Absolut nicht. Lustiger Fun Fact. 1960 beim Olympiasieg der Amerikaner gab es natürlich vorher ein Vorauswahlverfahren der Spieler, die mit zu Olympischen Spielen dürfen. Und die wurden so in mehreren Wellen gestrichen. Soll ich dir sagen, wer der letzte Spieler war, der gestrichen wurde, der nicht mitkam? Herb Brooks. Das ist der Trainer der US-Mannschaft. Und damit sind wir bei 1980. 20 Jahre bevor.
Ach, lustig.
Der ist als letzter gestrichen worden. Und das ist ganz wichtig, weil dieser Mann, Herb Brooks, ist ein ganz entscheidender Baustein im Erfolg der Amerikaner. Und der hat eben eine erstaunliche Geschichte hingelegt. Der war erst als Spieler unterwegs an der University of Minnesota und ist eben 1960 aus dem Olympiakader gestrichen worden. Und der hatte immer dieses Gefühl, eigentlich, they owe me a gold medal. Sie schulden mir eine Goldmedaille, die gehört mir. Das Leben schuldet mir das, weil ich war nicht dabei. Nach seiner Spielerkarriere hat er dann Psychologie studiert und ist als Trainer unterwegs gewesen, hat seine Alma Mater, die University of Minnesota, trainiert, 3 NCAA-Meisterschaften mit den Gophers gewonnen, 74, 76 und 79. Und insofern ein erfolgreicher College-Coach mit Psychologiestudium und der Überzeugung, dass ihm eigentlich eine Goldmedaille zusteht. Das ist Herb Brooks. Und seine ersten Ideen für Team USA, die rochen dann schon irgendwie danach, dass der Typ auf irgendwelche Prognosen und Wahrscheinlichkeiten eher nicht viel hält. Sondern der Mann hat offensichtlich einen Plan. Also, erste radikale Entscheidung, den gesamten Kader, der damals existierte, komplett zu streichen. und sagen, ich baue mir mein Team neu auf. Dann hat er die Spieler nicht nur nach Talent, sondern vor allen Dingen nach ihrer Fähigkeit ausgesucht, sein System umzusetzen. Und ihrer psychologischen Eignung für das Team, da mitzuspielen. Ironischerweise rekrutierte er zum Beispiel viele Spieler von der University of Minnesota und von deren Erzrivalen, der Boston University. Und zwar hat er das absichtlich gemacht, weil er gesagt hat, deren Bad Vibes, die lenke ich jetzt um und nutze sie, damit die Jungs besser werden und ehrgeiziger und härter und aggressiver. Und umgeleitet hat er sie auf sich. Er hat gesagt, ich bin das Arschloch. Mich müsst ihr hassen. Ihr müsst euch gemeinsam gegen mich verbünden. Das war mit Ansage von Anfang an. Er war bekannt für seine Härte und seine Taktik. Er hat schon seine College-Teams rigoros im Stile europäischer Profis trainiert, hat auch auf kurze Wechsel rigorose Konditionsarbeit gesetzt. Und er wurde eben zu einer Art Bösewicht für sein Team. Der hat die gequält, der hat die gescheucht, der hat die gestählt. Und die Spieler hassten den teilweise abgrundtief. Aber das war beabsichtigt. Und die dabei entstandene Teamchemie war dann am Ende der entscheidende emotionale Motor des Erfolgs. Da gibt es eine berühmte Geschichte, die auch in dem Film mit Kurt Russell eine Rolle spielt. Dieser Vorfall in Norwegen. Die waren auf einer Europatour, haben gegen alle möglichen Mannschaften gespielt und spielten unter anderem in Norwegen und das Spiel ging 3-3 aus. Herb war der Meinung, das war eine schlechte Leistung und die Spieler waren unkonzentriert und sie hätten besser spielen können. Und dann hat er sie nach dem Spiel wieder aufs Eis zurückgeholt und gesagt, wir fangen dann mit meinem Training wieder an, weil ihr scheint ja offensichtlich nicht zuzuhören. Und hat eisenhartes Konditionstraining angesagt. Dann haben sie irgendwann das Licht in der Halle ausgeschaltet. Die Zuschauer waren längst alle weg. Und haben gesagt, Kinders, also wir würden jetzt gerne auch mal Feierabend machen. Na, Herb Brooks, das ist mir egal. Gib mir einfach einen Schlüssel für die Halle. Wir trainieren hier weiter im Dunkeln. Und hat die wirklich bis buchstäblich, bis sie alle kotzend in der Ecke lagen, trainiert. Und hat gesagt, und wenn ihr morgen so scheiße spielt, dann werden wir exakt dasselbe wieder machen. Ergebnis am nächsten Tag 8-0 für die Amerikaner. Das nur am Rande bemerkt. Aber der Typ war eisenhart. Gleichzeitig hat er aber eben auch zum Beispiel solche Sachen gemacht. Er ist zu seinen Spielern gegangen und hat gesagt, wenn einer von euch mir irgendwas Positives über diese Sowjetspieler sagt, gibt sofort Maulkorb. Das ist keine rote Maschine, das sind drei Reihen mittelalter Eishockeyspieler, die ein bisschen Glück hatten. Mehr ist über die Russen nicht zu sagen. Und das hat er gnadenlos durchgezogen. Nochmal zu dem Thema Talente bzw. Eignung. Auf dieser Europareise hat er seine Mannschaft irgendwann im Zug gehabt. Und ohne dass die das gemerkt haben, sind die Trainer und Coaches, die diesen Trip natürlich organisiert hatten, einfach wieder ausgestiegen und haben die Mannschaft alleine ins Ungewisse fahren lassen und waren dann gespannt, wer von denen jetzt derjenige ist, der die Mannschaft, nachdem sie irgendwo im Nirgendwo angekommen sind, wieder zurückbringt. Also so eine Pfadfindereinlage in so einem Trainingscamp. Und der hat nur solche Sachen gemacht.
Krass, ja, geil.
Und dazu zwei passende Zitate von ihm. Der Name auf der Vorderseite des Trikots, da stand das Land, für das du spielst, ist verdammt nochmal viel wichtiger als der auf der Rückseite. Das Team steht über dem Individuum. Ganz eisenharte Prämisse von ihm. Und ich suche nicht nach den besten Spielern, ich suche nach den richtigen. Und der Typ ist der Gegenspieler zu jemandem, der das auf ganz anderem Niveau betreibt. Nämlich Viktor Tichonow, der Hauptakteur einer russischen Bande.
Das Spannende daran ist, also das, was du beschreibst, klingt ja trotzdem eine Härte und eine Disziplin, wie wahrscheinlich, was du im Sport brauchst, dass du durchziehst, dass es knallt, dass du irgendwie versuchst, eine Einheit zu formen, dass du das rauskitzelst. Ich mag, auch wenn es klischeehaft ist, aber wenn er das in den 80ern sagt, ist das ja auch schon gut. Ich suche nicht nach den besten Spielern, sondern nach den richtigen, ne? Das zeigt auch, du willst eine Einheit formen, um dich gegen die Großen zu wehren. Und auf der anderen Seite, du sagst es schon, hat er ja jemanden, der Eishockey, hat das Gefühl, und das ist lustig, der Name Tichonow, der ist mir bekannt, weil ich, als ich mit Eishockey, Entschuldigung, angefangen habe irgendwann in den 80ern, schon irgendwie immer wieder dieser Name mal gefallen ist in Form von diesen Legendenstatus und das, was er für dieses Eishockey getan hat, auch weit bis dahin weitergeschallt hat. Jetzt müssen wir aber uns auch zurückbesinnen, wo befinden wir uns? Und wir haben ja politisch kurz ausgeführt, dass wir im Kalten Krieg sind. Und das fand halt auch Tichonow immer. Ne? Der meinte, Eishockey ist kein Spiel, es ist Krieg. Und im Krieg gibt es keinen Platz für Mitleid.
Kann man mal so als Ansage stehen lassen.
Ja, ich stelle mir gerade vor, als ob ein aktueller Trainer in der Bundesliga vielleicht genauso einen Satz sagen könnte über Fußball, der von Eintracht Frankfurt. Der andere Punkt, den er nämlich hat, ist, ein müder Spieler ist ein Spieler, der Fehler macht. Deshalb trainieren wir, bis die Müdigkeit keine Rolle mehr spielt. Und wir müssen uns vor Augen führen, das hast du vorhin schon ganz gut beschrieben, natürlich erstmal harter Hund, ist klar, aber das System, in dem das Ganze stattfindet, ne? Er ist gleichzeitig auch eine Zeit lang Coach von ZSKA Moskau und der Nationalmannschaft gewesen. So hat das quasi auch, also dadurch dieses ganze System ja mitgefördert. 13 Mal russischer Meister, das sind Dinge, die wir normalerweise nur aus der Fußball-Bundesliga kennen. Europapokalsieger, also die Macht des Systems war unangenehm, erschreckend, krass, gut. Niemand hatte eine Chance, weil es halt perfekt gearbeitet war. Du hast es vorhin beschrieben. Er konnte halt über Wehrdienst und sonstige Mittel halt alles an Spielern zusammensammeln, damit diese Nationalmannschaft einfach 365 Tage trainiert. So. Und das natürlich dazu führt, dass die wie eine Einheit sind. Und dann kommt dieser Drillmeister vorne, der General, der dafür sorgt, dass sie alle mitgehen, und sonst müssen sie wahrscheinlich sonst irgendwas machen. Und das ist krass, das ist rigoros. Ich glaube, ist aber auch etwas, was nur in dieser Zeit oder bis in dieser Zeit irgendwie noch möglich war, weil es natürlich bestimmt an den Grenzen ist von dem, was du mit Sportlern machen kannst. So, ne? Weil du hast ja, also dir geht's ja nicht ums Individuum, die Spieler sind dir egal, du züchtest ja eine Maschine. Das ist ja alles, worum es geht. Du versuchst in irgendeiner Form einfach nur dafür zu sorgen, dass das Ergebnis stimmt, aber nicht, dass der Weg dahin legitim ist. Weil ich glaube, der ist, und das haben ja auch im Nachhinein NHL-Profis wie Fetisov oder so, Larionov, alle gesagt, dass er also unmenschliche, diktatorische Maßnahmen ergriffen hatte, was man ein bisschen vor Augen führen muss.
Mir ist gerade einer eingefallen, der hat, glaube ich, Tichonow studiert. Felix Magath.
Ja,
der Berg der Schmerzen. Der hat genau diese Ansage. Das ist genau der Typ. Und den würde heute auch kein Bundesliga-Verein, würde den heute mehr als Coach an die Linie lassen.
Nee, und ich muss aber auch sagen, dass natürlich, also das, was wahrscheinlich generell in der Zeit immer, Sport musst du schon, damit du an Grenzen kommst, Disziplin und Folgen und Kampf und also die Müdigkeit wegtrainieren und so ganzen Scheiß. Trotzdem wirkt das alles, was hier bei Tichonow und ZSKA Moskau entstanden ist, das wirkt nochmal eine andere Nummer hart. Aber der Erfolg gab halt einfach recht, ne? Insgesamt auch noch 3-mal Olympiagold geholt danach. Also auch da ist irgendwo eine Lücke, die gefüllt werden muss. 8 Weltmeistertitel. Und man muss ja auch sagen, als 81 die Kanadier mit allen NHL-Profis zum Canada Cup angetreten sind, hat er die mit 8-1 vom Eis gefickt. Alles Dinge, die sicherlich auch das Miracle on Ice also mit befeuert haben. Aber, und jetzt wird's spannend, wir sind ja hier von den Olympischen Spielen 1980 und Miracle on Ice, kein Geheimnis für euch, ist ja der Triumph der Amateure der USA in einem kalten Kriegssystem, ob wir es nun wollen oder nicht, politisch auch mit aufgeladen gegen diese krasse Maschine der Russen. Und genau wie, und das ist die lustige kleine Parallele, Deutschland Weltmeisterschaft 1954 gegen Ungarn. Gewinnen sie den Weltmeistertitel, haben im Vorfeld ein Freundschaftsspiel, in dem die Ungarn, die zu der Zeit als die besten Fußballer der Welt gingen, sie links und rechts geohrfeucht haben und sie ja in der Vorrunde, was glaube ich, weggefegt haben. Hier ist es ein Testspiel vor den Olympischen Spielen. 10-3, Sowjetunion gegen USA. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mir die Geschichte dazu durchlese, ein Schelm könnte vielleicht der Meinung sein, dass es vielleicht auch ein bisschen gewollt war oder dass es zumindest auch gut war, dass es so passiert ist. Die Presse in den USA macht daraus Männer gegen Knaben, die Sowjetunion, und diese Seite geht schon davon aus, dass hier eine Machtdemonstration in den Staatsmedien gegen diese Amateure aus den USA einfach selbstverständlich war. Es gibt keinen Zweifel mehr darüber, dass die Sowjetunion Olympiasieger wird, weil wer soll sie noch aufhalten? Aber es wirkt ein kleines bisschen so, ich habe es gesagt, dass hier in diesem Vorbereitungsspiel, den 10-3, viel mehr Schaden war als Erfolg für die Sowjetunion.
Also, soweit man das weiß und nachvollziehen kann, haben sie es nicht absichtlich gemacht, was man den Deutschen durchaus unterstellen kann, 54, einfach aufgrund der Mannschaftsaufstellung.
Ich wäre da nicht so sicher, egal was irgendwo erzählt wird, ganz ehrlich.
Jedenfalls ist es so, dass Viktor Tichonow später in einem Interview zugegeben hat, dass diese 10:3 Niederlage der Amerikaner beziehungsweise der 10:3 Sieg der Russen das Schlimmste war, was seiner Mannschaft hätte passieren können. Originalzitat: Das Spiel war unser Untergang. Die Spieler dachten, es würde in Lake Placid genauso leicht werden. Sogar Vladislav Tretjak hat später eingestanden, dass die Mannschaft die USA nach diesem Sieg komplett unterschätzt hat. Lustig übrigens, die Presse ist natürlich komplett die Wände hochgegangen und hat gesagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Das wird ja peinlich, ihr blamiert uns hier komplett. Und hat von Herb Brooks verlangt, dass er den Spielstil ändert, dass er zurück zu gutem, altem, amerikanischem, physischem ich check dich über die Bande, du Arschloch, Eishockey zurückkommt. Und Herb Brooks hat nur gesagt, wir spielen unser System weiter. Die sind fällig, die Russen. Das sagt er nach einem 10:3, nach einer 10:3 Niederlage. Die sind fällig, die Russen. Und das ist eben genau das, was ich mit so einem One Moment in Time meine. Natürlich ist es ziemlich gegen die Wahrscheinlichkeit gewesen, aber wenn eben ganz viel zusammenkommt und es zusammenpasst, dann ist ganz viel möglich. Und das ist eben nicht nur eine Frage von Zufall, sondern da brauchst du ein paar Zutaten und die kannst du auch beeinflussen. Manche mehr, manche weniger. In diesem Falle sage ich dir mal meine 5 Wunderzutaten für dieses Wunder. Erstens, perfekter Turnierverlauf für die Amerikaner in einem perfekten Turniermodus. Zweitens, ein Trainer, der am Spieltag alles richtig gemacht hat. Ein Gegner, drittens, der mitgespielt hat. Eine gehörige Portion Spielglück, die du brauchst. Und ein Schuss patriotische Extramotivation, die nicht zur Belastung wurde. Was ja durchaus passieren kann. Aber lass uns das mal der Reihe nach durchgehen. Erstens, Vorteil Turnierverlauf. Das Turnier war so aufgeteilt, dass zwei Gruppen gebildet wurden, Gruppe A und B. Da waren jeweils 6 Mannschaften drin und man spielte Round Robin, jeder gegen jeden. Und die besten 4, beziehungsweise 2 von Gruppe A und Gruppe B wurden über Kreuz ausgelost, um dann gegeneinander zu spielen. Die besten 4 sind dann in einer Finalrunde zusammengekommen, haben das Ergebnis aus der Vorrunde mitgenommen und haben nochmal gegen 2 andere gespielt. Das Gute daran ist, dass auf der einen Seite die Sowjetunion durch dieses Turnier durchmarschiert ist, wie der sprichwörtliche russische Panzer, die haben alles niedergefahren, 16:0 gegen Japan, 17:4 gegen die Niederlande, die haben insgesamt 5 Siegen aus 5 Spielen, Torverhältnis 51:11. Und die zweite, die sich qualifiziert hatten, waren die Finnen. In der Gruppe B war es deutlich spannender. Die USA fängt an mit einem Unentschieden gegen Schweden. Spielt dann gegen die Tschechoslowakei und schlägt die Tschechoslowakei überraschend mit 7:3. Spielen gegen Schweden, Tschechien, Norwegen und Deutschland so, dass sie jeweils zurückliegen. Gegen Deutschland sogar mit 2 Toren. Und holen sich doch jeweils mal die Siege. Das heißt, die USA beendet ihre Gruppe mit 4 Siegen und einem Unentschieden und alles echt hart erkämpft. Punktgleich mit den Schweden und sind als zweitbester in der Gruppe in diese Finalrunde eingezogen. So, und das Spannende bei dieser ganzen Geschichte ist, die US-Boys wussten, als sie in die Finalrunde gehen, 2 Dinge. Erstens, wir können die Besten schlagen. Das hatten sie gegen die Tschechen bewiesen. Zweitens, wir können gewinnen, wenn wir zurückliegen. Wir sind es gewohnt. Wir kommen zurück. We are the comeback kids. Die Russen haben 0,0 Widerstand gespürt. Gar nicht. Nicht im Ansatz. Die sind da einfach so, wie sie es für sich auch als angemessen empfanden, durch den Wettbewerb gecruised.
Und da muss man mal sagen, wir sind ja dann an so einem Punkt, und das ist ja vielleicht auch fürs Miracle on Ice total wichtig, es ging in dem Spiel ja nicht um die Goldmedaille. Es ging in dem Spiel darum, sich nach der Hauptrunde durchs Turnier durchzuarbeiten. Und wenn du Zweiter wirst, auch durch ein glücklichen Unentschieden gegen Schweden kurz vor Schluss und dir das alles so errettest, um dann da zu landen, du kommst halt nicht um die große Maschinerie drumherum. So, das war klar. Du wirst Zweiter in der Gruppe, also hast es mit den Russen zu tun und dann knallt's. Aber du hast ja deine schöne Agenda aufgestellt. Das Erste ist, du musst irgendwie durch die Vorrunde und durch den Turnierverlauf kommen, der erstmal so ein bisschen mitspielt. So, das Zweite ist, du brauchst einen Coach, der am Spieltag alles richtig macht. Und den haben wir vorhin beschrieben. Aber hat er alles richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall mit einer Strategie rangegangen. Er hat halt erstmal keine Angst davor gehabt, in Zweikämpfe zu gehen oder Checks, wie man im Eishockey sagt. Ne? Ich glaube, das ist auch total wichtig und ich glaube, das geht bis in die Kreisliga Nordwest in jedem Sport, egal wo. Mit Härte kannst du jedem Gegner zu Leibe führen. Und ich glaube, Hubertus, das wirst du wahrscheinlich selbst in deinem Leben auch schon mal angewendet haben. Ne?
Eindeutig. Das ist ganz eindeutig so. Und in diesem Falle ist, das ist ja vor allen Dingen dann probat, wenn du gegen so Feinmotoriker spielst, so Schönspieler, so Diven. Das war immer mein allergrößtes, wenn ich so einen Mittelfeld auf der anderen Seite hatte, wenn man den gleich mal am Anfang kurz über die Hüfte fliegen lassen kann. Herrlich. Und das ist beim Eishockey, da spielen Feinmotoriker und dann kommen die Amerikaner, die College Boys und sagen dir fünfmal an der Bande kurz guten Tag.
Und man muss und ja auch mal sagen,
mal mit der Scheiße auf, ihr verliert doch eh, hört doch auf mit dem Mist, Dom, lass uns hier ein bisschen Hacke, Spitze, 1, 2, 3 auf dem Eis produzieren, ist doch viel lustiger.
Ja, man muss ja dazu auch sagen, das ist ja auch noch eine Zeit, wo das auch noch ein bisschen weniger weggepfiffen wurde, als es heute der Fall ist. Das war noch ein härterer Sport. Das Absolut. Heißt, du konntest mit Härte wirklich so ein bisschen Respekt erbauen. Dann gibt es die zweite Ebene, die total wichtig ist und die gilt auch heute. Wir gehen wieder zurück in jede andere Sportart. Das gilt auch, Hauptsache es geht um Tore oder Punkte. Draufhauen. Ne? Die Schussfrequenz erhöhen. Wir reden immer noch von Russland groß, USA klein. Wie schaffst du es, ein bisschen Respekt zu schaffen, indem du das Ding bei den Puck weit vom eigenen Tor weghältst und einfach draufhauen. Jede Schusssituation nehmen. Das war genau das, was die Amerikaner gemacht haben. Denn das führt dazu, dass es, glaube ich, und das ist ja beim Eishockey ganz schön, du hast ja drei Drittel und alle sind ja auch noch geteilt in längere Pause. Das heißt, du kannst wirklich dich auch immer wieder so darauf konzentrieren und kannst aber auch erstmal fokussiert einfach auf dieses eine Drittel gehen. Und auch da sind wir wieder bei Psychologie. Irgendwie versuchen, dieses erste Drittel zu gewinnen. Das ist, glaube ich, und das gilt ja auch. Ne? Du spielst gegen den Großen, mach erstmal ein Tor. Versuch erstmal ein kleines bisschen einen Vorteil zu haben.
Und er wollte sie eben extrem nervös machen. Und das ist ihm mit seiner Taktik extrem gelungen. Das muss man wirklich sagen. Also er hat exakt das, seine Jungs haben exakt das gespielt, was er von ihnen verlangt hat. Und sie haben es konsequent durchgehalten. Und die Russen waren im ersten Drittel erstens frustriert durch die Jacks. Zweitens haben sie gesagt, sag mal, die wehren sich. Was soll denn der Quatsch? Es ist dann ja auch, nach dem ersten Drittel stand es 2-2.
Dann musst du versuchen, das zweite Drittel offen zu halten. Und auch das ist halt einfach, also nochmal, wir reden immer von einem großen Gegner. Aber du musst halt auch irgendwie die Mittel finden, um es auf eine lange Strecke zu sammeln. Und Brooks hat ja offensichtlich, ne, und versucht, die Russen mitten in eigene Waffen zu schlagen. Präzision, Passspiel, Kombination mit Härte und irgendwie auch vielleicht dann auch diesem dann doch unbekümmerten jugendlichen Elan. Und ich weiß nicht, wie groß dieses Gewicht war in einer Situation, wo vielleicht noch nicht ganz so viele Kameras drauf waren, aber du schon gemerkt hast, es ist ein Momentum. Wenn du da jung und unbedarft bist, dann gehst du irgendwie rein. Und dann machst du irgendwie, dann machst du auch mehr und machst es vielleicht auch nicht so, wie das konventionell für die Russen üblich war, wie Spiele gegen sie ablaufen, wenn die 16 zu 0 verlieren. Das sind, glaube ich, alles Dinge, womit die UdSSR zu der Zeit nicht umgehen könnte. Und das ist ja auch alles erstmal ganz schön. Und wenn du schaffst, darüber irgendwie so ein kleines bisschen über das erste und ein bisschen über das zweite Drittel zu kommen, dann hast du ja schon ein bisschen Strecke geschafft. Aber du hast deine Agenda aufgestellt, was es braucht. Dazu gehört natürlich auch eine große Portion Spielglück. Und auch das hatten sie. Ne? Insgesamt haben die Russen fast doppelt so viele Torschüsse aufs Tor gegeben. Und im zweiten Drittel, in dem sie total überlegen waren, haben sie alleine 15 Mal aufs Tor gefeuert, aber nur ein Tor gemacht. Die Amerikaner nur 3. Aber sie hatten einen überragenden Torwart. Ne? Jim Craig kenne ich nicht, kannte ich nicht, werde ich nicht kennen. Aber ist halt Amateur, der in der Situation sich dahingespielt hat, wo er ist, spielt hier eine richtig große Rolle, ne? Weil er mehrfach geholfen hat, genauso wie Pfosten und Latte. Also es ist alles da von, da ist ein Team mit dem Keeper, den wahrscheinlich kein Russe vorher gesehen hat oder kannte, bisschen Pfosten und Latte, so. Und sie kommen nicht richtig weg, die Russen, denn die Amerikaner haben ja dreimal zurückgelegen, aber sind immer irgendwie zurückgekommen. Und das ist ja auch etwas, was psychologisch mit jemandem etwas macht. Und im normalen Spiel, ist ein bisschen wie heute auch in großen Fußballspielen, dreimal zurückkommen, schaffst du das? Also diese Regel kannst du ja nicht formen. Das ist ja eigentlich Momentum, das du da baust.
Das stimmt. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Glück musst du dir durch Leistung verdienen.
Ja.
Und uns fehlen ja noch zwei Punkte. Der vierte Punkt auf der Wunschliste, ein Gegner, der mitspielt. Und das haben die Russen in der Nacht oder an dem Abend tatsächlich getan. Es gibt einen Schlüsselmoment in dem Spiel, das haben auch die Russen hinterher so zugegeben. Mark Johnson erzielt den Ausgleichstreffer zum 2:2, mehr oder weniger mit der Schlusssirene des ersten Drittels. Beide Mannschaften gehen in die Pause und kommen wieder raus und es passiert etwas, womit absolut niemand gerechnet hat. Tretjak wird ausgewechselt. Sie nehmen den Torhüter runter vom Eis. Den erfolgreichsten, besten, tollsten Torhüter, der Eishockey jemals gespielt hat. Und bringen den zweiten Torhüter. Damit signalisieren sie ihrer eigenen Mannschaft, wir sind uns nicht sicher, ob wir heute wirklich gut genug sind. Und sie signalisieren es auch der USA. Und Tichonow hat später in einem Interview zugegeben, das war mein größter Fehler. Mehr Motivation kannst du dem Gegner, in diesem Falle den US-Boys, nicht gönnen. Als zuzugeben, dass du eine Legende auswechselst, nach dem Motto, wir müssen irgendwas tun. Das wirkt dann ja auch hektisch und planlos, wenn du sowas machst. Ja. Und der letzte Punkt ist der Schuss gut dosierte extra Motivation, Stolz und Patriotismus. Und jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Einerseits muss man mal festhalten, dass selbst in Zeiten ohne Social Media die Medien dafür gesorgt hatten, dass ein ganzes Land in eine komplette unglaubliche Patriotismuswelle abtauchte und für die Amerikaner diese Mannschaft zur Projektionsfläche für die Sehnsucht nach Stärke und Erfolg in Zeiten der Unsicherheit wurde. Und natürlich ist das auch bis zur Mannschaft durchgedrungen. Am Spieltag waren die Kabinenwände mit Telegrammen gepflastert mit Nachrichten wie Beat the Commie Bastards und Ähnlichem. Und zwar wirklich gepflastert. Draußen in der Halle, das kann man sich angucken, wir haben es in den Shownotes, haben wir einen Link zum kompletten Spiel, schon vor dem Spiel die ganze Halle permanent USA, USA, völlig durchgedreht. Und Jim Craig, der von dir gerade eben schon erwähnte Torhüter, stellte später in einem Interview fest, so much love for us, so much hate for the Russians. Was Herb Brooks allerdings gemacht hat, und da bin ich auch nicht sicher, welcher Trainer das auch so gemacht hätte. Wir zwei würden vielleicht auf den Gedanken kommen, dann nutzen wir doch jetzt diese Patriotismuswelle und stacheln die noch an. Und holen und denken, dass wir da vielleicht nochmal so ein extra Energielevel rausholen. Und wie gesagt, die Zuschauer, für die war Krieg in der Halle. Hm. Herb Brooks und sein Team haben dafür gesorgt, dass es für die Mannschaft am Ende auf dem Eis ums Wesentliche ging. Mike Erosioni, Zitat, for us, it was a hockey game.
Tja, das musst du erstmal hinkriegen irgendwie.
Der zum Beispiel hatte die Nacht vor dem Spiel noch mit Kumpels und seinen Eltern in einem Camper verbracht und ein paar Miller Lite getrunken. Also, Patriotismus als Motivationsantrieb für das Stadion, Haken dran. Mhm. Sieg gegen die Russen, als Motivation für das Team. Sport. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob du dieser berühmte Film The Miracle of Lake Placid, die berühmte Rede oder Herb Brooks Ansprache an das Team vor dem Spiel.
Weißt du was?
Ich habe sie mal mitgebracht.
Ich habe es nicht angeguckt, auch Doku nicht, weil ich erst mit dir hier rein wollte und ich hoffe, das geht für die Zuhörer genauso, um danach zu denken, dass jetzt muss ich das sehen. Jetzt will ich da nochmal reintauchen, weil das wird ja eine ganz andere Emotionalität so.
Also,
gib mir eine Rede.
Also stell dir vor, Kabine kurz vorm Spiel, Herb Brooks kommt rein, die Spieler sitzen alle da, es ist mucksmäuschenstill in der Kabine. Und er kommt rein und sagt, ins Deutsche übersetzt, große Momente entstehen aus großen Gelegenheiten. Und genau darum geht's heute Abend hier, Jungs. Das ist das, was ihr euch verdient habt. Ein Spiel. Wenn wir 10-mal gegen sie spielen, gewinnen sie vielleicht 9-mal. Aber nicht dieses Spiel. Nicht heute Abend. Heute Abend laufen wir mit ihnen Schlittschuh. Heute Abend bleiben wir an ihnen dran und wir schalten sie aus. Weil wir es können. Heute Abend sind wir das beste Eishockey-Team der Welt. Und dann kommt der berühmte Satz, ihr seid geboren worden, um Eishockeyspieler zu sein. Jeder einzelne von euch. Und ihr seid dafür bestimmt, heute Abend genau hier zu sein. Das ist eure Zeit, deren Zeit ist vorbei. Vorbei. Ich habe es satt zu hören, was für ein tolles Eishockey-Team die Sowjets sind. Zur Hölle mit denen. Das ist eure Zeit. Und jetzt geht raus und holt sie euch.
Okay, Coach, du hast mich.
So. Kein Wort von Politik.
Ja. Ja, aber ich finde es total krass. Man liest, man hört dir zu, man liest das und man spürt, was für ein Momentum da drin steckt. Auch mit der Rede, mit den Worten. Du machst es so groß, ohne den Rucksack aufzufüllen. Du schaffst es, die Jungs irgendwie
ein Spiel
zu spielen, obwohl sie selber eigentlich ja auch ganz genau wissen, wie viel mehr das ist. Aber es geht eigentlich nur darum, dass du den blöden Sowjets einfach zeigst, dass du besser Eishockey spielen kannst.
Genau.
Simple as it is. Und das haben sie dann ja am Ende auch gemacht. Und wir haben das gesagt, sind immer wieder zurückgekommen. Am Ende des zweiten Drittels führen sie 3-2, die Russen. Die Amerikaner drehen es im letzten Drittel durch Tore von Mark Johnson und von Mike Elzioni, dem Kapitän, und gewinnen am Ende 4-3. Und das ist ja einfach ein Sieg erstmal, der groß ist, den sich ein Team erarbeitet hat durch einen Coach, der sie dahin geführt hat und der was draus gemacht hat. Was es dann aber für die Geschichte und dann auch so groß macht, dass es ein Teil von The Grudge wird, ist halt das, was ein Kommentator, amerikanischer Kommentator draus gemacht hat. Guck mal, ich könnte es nicht werden, weil ich würde mich verplappern. Aber er hat gesagt, do you believe in miracles? Yes. Und so ist das Miracle on Ice entstanden. Aber das nochmal ist ja nicht das Spiel, wo sie danach dann auf den Boden sich schmeißen konnten und eine Goldmedaille in die Hand bekommen haben. Nein, sie haben einfach nur eine nächste Etappe geschafft, die politisch aber viel größer war als das Halbfinale, was es tatsächlich war. Stell dir mal vor, die hätten das Ding gewonnen und danach hätten die Finnen sie in Grund und Boden gespielt und das Ganze wäre vorbei. Dann wäre es kein Miracle on Ice. Dann wär's ein Halbfinalsieg gegen die Sowjetunion.
Das stimmt.
Zum Miracle on Ice wird es ja, weil sie danach zwei Tage später nochmal wieder losgehen und auch wenn es keine Rivalität mit den Finnen gibt, auch dort nach zwei Dritteln zurückliegen und zurückkommen und halt in einem dramatischen letzten Drittel hier mit 4-2 den Russen, den Finnen oder für die Amerikaner der Männer die Goldmedaille gewinnen und machen damit die Geschichte perfekt. Und dass wir hier eine Situation haben, in der die Amerikaner, da heißt ja immer so schön, oder hat ja auch der Coach gesagt, mit den 9 von 10 Spielen in allen anderen Paralleluniversen wahrscheinlich nicht so gelaufen wäre, hat man im Spiel um Platz 3 gesehen, weil da nämlich die Russen einfach den Schweden waren es da, mit 9-2 in einem, also Spiel um Platz 3 um eine Medaille, die besten Teams der Welt, 9-2. Da waren die Japaner am Anfang ja fast noch gut mit weggekommen. So, das ist schon krass. Und da muss man sich auch irgendwie vor Augen führen, dass, glaube ich, am Ende der Sieg die Pflicht war, aber wahrscheinlich auch dieser Sieg gegen die Russen dazu geführt hat, dass am Ende die Finnen nichts mehr machen konnten, weil die USA waren da schon der Gewinner.
Absolut. Und die Niederlage war ein brutaler Schock für die Russen und der ging weit über den Sport raus. Weil mit dem Bruch dieser Unbesiegbarkeitsaura Sport als Systembeweis halt auch in Frage gestellt war. Und das war eine totale Propagandakatastrophe. Man muss fairerweise sagen, die Russen haben sofort reagiert und zwar mit noch mehr Härte. Tichonow hat einfach die Isolation der Spieler im Camp bei ZSKA Moskau noch erhöht. Hat gesagt, wir trainieren noch härter. Und ist von
daher logische Konsequenz eigentlich daraus. Ne? Lass die mal alle, also wir müssen denen zusehen. Ja, die müssen schon essen und trinken, aber ansonsten sollen die nur Eishockey spielen.
Also er glaubte daran, dass nur durch noch mehr Disziplin und noch härteres Training, dass so eine Katastrophe in Zukunft verhindert werden kann. Und sie haben ein Jahr nach dem Miracle die Kanadier mit einer vernichtenden 8-1 Niederlage nach Hause geschickt im Canada's Cup.
Ja, hatten wir schon, ja genau.
Dann sagst du, okay, es ist vielleicht dann ja doch ein Ausrutscher gewesen. Und sie haben ihre Dominanz auch wieder hergestellt. Sie haben 84 unter Tichonow, 88 in Calgary die Olympischen Spiele gewonnen. Und trotzdem ist dieses Spiel von den russischen Kommentatoren eben nicht nur als eine sportliche Niederlage oder sogar eine Schande gesehen worden, sondern auch als Zeichen innerer Probleme des Systems. Mal ein Zitat aus der Presse dazu. Das Spiel von 1980 war ein politischer Schlag für die Sowjetunion. Es zeigte, dass auch die perfekte Maschine Schwachstellen hatte, wenn sie auf Leidenschaft und unkonventionelle Taktik traf. Und insofern ist diese Niederlage, unabhängig davon, dass die Überlegenheit der Russen sich danach dann wieder fortsetzte, zu einem ganz frühen Indikator geworden, dass das sowjetische System trotz seiner Fähigkeit zur Schaffung scheinbar perfekter Produkte wie der roten Maschine eben gegen unvorhersehbare Dynamik und den Kampfgeist eines entschlossenen Außenseiters immun war. Und das ist ein kleiner Baustein in einer Geschichte, die 85 unter anderem in Russland zu der Führung von Michail Gorbatschow geführt hat. Das ist nämlich, man vergisst es dann, das ist ja relativ schnell danach dann passiert. Womit ich in keinster Weise sagen möchte, dass ein Eishockeyspiel dafür gesorgt hat, dass Michail Gorbatschow in Russland Staatspräsident wurde, das sicherlich gar nicht. Aber es war ein früher Indikator dafür. Und diese Perfektion konnte als Propaganda nicht mehr genutzt werden.
Ja, ich meine, guck man sich an, ne, dass ein in sich perfektes System, das bis dahin ja offensichtlich auch gut funktioniert, nach außen, nach innen bröckeln kann und Niederlagen einfahren kann. Macht schon etwas mit einem ganzen System. Und da sind wir wieder bei der Macht von Sport. Und das haben wir an so vielen Stellen in der Geschichte der Menschheit gehabt, wie Sportereignisse auch für politischen Wandel sorgen können. Und ich glaube, in alle Richtungen. Denn wenn man sich anguckt, dass die Amerikaner dieses Miracle on Ice ja auch so hoch gejazzt haben, dass das amerikanische System damit den Kommunismus an der Stelle besiegt hat, ist ja das Gleiche in die Tüte in die andere Richtung. Ne? Dass der Kapitalismus und die Größe der Ligen und die Freiheit, die freie Welt, diese ganzen Proklamationen, dass das ja auch eine wie gemachte Story ist, ne? Dass du darüber einen anderen Stolz wieder gewinnen kannst, dass du irgendwie so einen Katalysator hast, der dir irgendwie auch wieder ein gewisses nationales Selbstvertrauen gibt. Das sind alles Dinge, da kann ich rückblickend gar nicht so drauf achten, so, weil da war ich nicht da. Aber wir befinden uns und wir müssen uns alle hier beim Zuhören, du hast es ja vielleicht ein bisschen mehr miterlebt oder noch ein größeres Bewusstsein dafür, aber schon noch klar machen, es ist kalter Krieg, das ist ein bisschen was anderes. Heute hast du das nicht mehr. Heute gibt es Diskussionen bei, keine Ahnung, wenn Iran gegen die USA spielt. Und ich glaube, das ist selbst ein Fliegenschiss gegen das, was ein Duell USA gegen UdSSR 1980 bei den Olympischen Spielen mit den Systemen, die da aufeinander geclasht sind, bedeutet. Das war halt einfach kalter Krieg auf dem Eis. Das war ein Stellvertreterkrieg, der da geführt wurde. Und dem musst du halt auch, glaube ich, dann doch auch die Größe beimessen, dass das ja dazu geführt hat, dass auf der einen Seite die Amerikaner auch vielleicht auch wieder ein anderes Blick auf sich bekommen haben und damit sicherlich auch andere Entscheidungen getroffen haben. Wir sind heute alle, und das ist vielleicht auch noch ein Gedanke dazu, wenn wir amerikanischen Sport gucken und wenn du da bist und man wird schnell infiziert von jedes kleine Junior-Highschool-Fußballspiel wird vorher die Nationalhymne gesungen. In großen Stadien. Wir haben es gerade wieder beim Super Bowl erlebt. Da fliegen dann die Tarnbomber darüber und Feuerwerk und alle for the land of the free and the home of the brave. Und du kannst, also ich würde behaupten, du kannst dich dem nicht entziehen in der Sekunde, ja, dass du spürst, was das mit den Menschen macht. Das ist Sport.
Absolut. Die Geschichte, die wir heute erzählen, geht darüber aber, glaube ich, nochmal hinaus. Weil sie eine ganze Nation, die es gewohnt ist, in diesem Patriotismus zu leben und ihn auszuleben, verunsichert war. Und das Gefühl hatte, irgendwie läuft es nicht mehr rund. Und das schon über einen etwas längeren Zeitraum. Und dieses Spiel war ein Katalysator nach innen. Es gibt eine ganze Menge amerikanischer Journalisten, die sagen, dieser Sieg hat unter anderem sehr stark Ronald Reagan geholfen, der kurze Zeit später dann Präsident geworden ist, also dann im Herbst Präsident geworden ist, weil der versprochen hat, Rückkehr zur amerikanischen Stärke, nationale Wiedergeburt, also all das, was die Amerikaner in diesen Sieg reingeheimst haben. Es gibt auch dazu ist in den Shownotes der Link. Es gibt eine aktuelle Dokumentation auf Netflix zu diesem Miracle. Und das ist herzzerreißend, weil die Jungs halt mittlerweile alle deutlich über 60 sind. Und die sitzen gemeinsam im Stadion und gucken sich da alle möglichen Szenen an. Und es ist wirklich eine sehr, sehr gute Dokumentation. Vorher laufen sie aber zum Stadion durch die Stadt. Und das sind 60, 65-Jährige. Aber jeder von denen wird erkannt. Die Leute flippen aus, weil die Jungs wieder da sind. The boys are back in town. Die sind wirkliche Volkshelden. Deren ganze Lebensgeschichte hat sich über dieses eine Spiel definiert. Die sind alle in diesem Film geblieben. So oder so. Sind bis heute, treffen die sich regelmäßig. Das ist eine solche Schicksalsgemeinschaft. Und das ist immer wieder, wenn Jubiläen sind, riesengroße Presse, riesengroße Geschichte. Und jeder mag diese Geschichte hören, weil sie so ein, es ist kein Gründungsmythos wie 54 Weltmeisterschaft, aber es kommt schon nahe ran in seiner Bedeutung.
Ja, irgendwie, es hat natürlich genau alles, was du brauchst und womit ich groß geworden bin, was irgendwie eine amerikanische Cinderella-Erfolgsgeschichte ausmacht.
Absolut. So.
Denn dieses ganze Land ist, solange ich es damit verbinde, auf Helden aufgebaut. Das geht los mit Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg und Verfilmungen aus dieser Zeit. Es geht um Helden. Sport, der dann ja auch mit den gleichen Mechanismen arbeitet, ist über die Jahre auch dann irgendwann dazu geworden, dass es genau diese Helden braucht, damit es eine Wirkung auf das ganze Land hat. Und irgendwie auch so ein amerikanisches Sportsystem wahrscheinlich ja auch erst in der Zeit so groß gemacht hat, wie es heute ist. Denn wenn wir rauszoomen, war die NFL schon immer da. Aber ich kann mich, lustigerweise, mit meinem Onkel drüber unterhalten und sowas alles, der mal bei einem Super Bowl in den 70ern war, da war das Stadion halb leer und er hat ein Ticket für $5 gekriegt. Jetzt ist der Super Bowl gerade zu Ende gewesen und $10.000 für ein Ticket ist nichts. Und es ist der Hype des Todes auf dieser Veranstaltung. Und wir reden hier immer noch von einer USA-Nationalmannschaft aus Amateuren, während mit einer NHL daneben, die sicherlich ja schon als Profiliga da war, aber noch nicht dieses Milliarden-Franchise-Paket war, sondern halt auch einfach vielleicht vom Verhältnis her noch nicht die Machtstellung hatte, die sie vielleicht heute hatte. Und trotzdem ja für die Jungs, die da gespielt haben, ja, aber eigentlich auch schon, also vorbereitet war für Sprungbrett, damit dann große Karrieren entstehen.
Absolut. Also es ist ganz lustig, wenn du dir anguckst, was aus der Mannschaft geworden ist, aus den Mannschaftsmitgliedern. Einige davon haben tatsächlich später dann in der NHL Karriere gemacht. Ken Morrow, Neil Broughton, die sind echte NHL-Stars geworden. Morrow zum Beispiel ist zu den New York Islanders gewechselt, ist im selben Jahr des Olympiasiegs Stanley Cup-Sieger mit den Islanders geworden, hat dann in den nächsten 3 Jahren den Stanley Cup verteidigt. Das war die große Zeit der New York Islanders. Andere haben eher unsportliche Karrierewege eingeschlagen. Jim Craig hat ein Marketingunternehmen gegründet. Mike Erosioni ist direkt nach Olympia sofort zurückgetreten, hat nie wieder gespielt, also zumindest nicht als Mannschaft und offiziell. Ist Sportkommentator geworden und ist heute ein gefragter Motivationsräder. Und nicht nur die Helden haben Karriere gemacht, auch ihr Equipment. Der Schläger des Siegtorschützen, Mike Erosioni, im Spiel der USA gegen die Sowjetunion, wurde mehrfach und zuletzt für sage und schreibe $236.000 verkauft. Also der Schläger hat eine großartige Karriere gemacht und hat schon eine Menge Income eingespielt. Tja, und die Russen, die haben wieder Russensachen gemacht. Gestählt von Tichonow in noch härterer Isolation als zuvor, haben sie noch 12 Jahre erfolgreich Eishockey gespielt, holten Medaille um Medaille. Aber dann eben Ende der 80er und nach dem Zusammenbruch der UdSSR sind die besten Russen in die NHL abgehauen. Slava Fetisov, 1980, ein junger Verteidiger, war einer der berühmten Russian Four, die mit ihrem unamerikanischen Spiel die Philadelphia Flyer zu Stanley Cup-Siegern gemacht haben und damit auch die NHL revolutioniert haben. Und heute ist es so, dass du die besten Spieler der Welt eben tatsächlich in der NHL findest. Dort spielen sie gegeneinander. ZSKA Moskau ist immer noch ein erfolgreicher Club, aber eben beileibe nicht mehr das, was es heute ist. Und die Spielphilosophie von die neuesten Ideen, die neuesten Spielideen, entstehen eben eher in Amerika, entstehen eher in der NHL, aber da spielen eben jetzt auch die besten Russen.
Und man muss sich einfach vor Augen führen, dass bestimmt auch das sportliche, die sportliche Disziplin, die wir hier von den Russen gelernt haben, so auch in diesem Miracle on Ice, was ja danach auch zu großen Erfolgen geführt hat, ja schon auch hundertprozentig Einfluss auf die NHL wahrscheinlich bis heute.
Total, total.
Für vor Augen führen, dass es, und ich habe das vor kurzem lustig gesehen, dass es bei den Draft-Picks der NHL-Teams in den Dekaden natürlich auch irgendwann mit Öffnung und einem irgendwann auch ein Bewusstsein darüber gab, dass die Europäer halt viel besser Eishockey spielen, als das die Amerikaner manchmal wahrhaben wollten. Und so verschieben sich die Elemente genau wieder zueinander. Ich kann mich erinnern, als die Tür offen war und ich mit NHL-Hockey groß geworden bin, dass ich immer gezockt habe, da waren nur Russen in den Teams. So, am Ende haben sich, glaube ich, nach Öffnung der Türen alle gemeinsam darauf entschlossen, gemeinsam alles mit reinbauen, machen wir die größte, stärkste Liga aller Zeiten draus.
Also das außerhalb Amerikas und außerhalb Kanadas gutes Eishockey gespielt wird, das siehst du tatsächlich im Vergleich NHL gegen NBA oder gar gegen NFL. Ich meine, in die NFL verirren sich gelegentlich ganz, ganz selten mal Leute, die nicht Amerikaner sind. In der NBA toben ein paar mehr davon rum, aber auch nicht wirklich viele. Die NHL ist ein richtiger Melting Pot. Das ist, da spielen die besten Spieler. Deswegen wird dieses Jahr Olympia auch so spannend, weil dieses Jahr hat die NHL ja Pause und die besten Spieler, alle besten Spieler der NHL spielen bei Olympia. Deswegen,
das ist schon krass, ne?
Deswegen spielt ja dieses Jahr auch Leon Draisaitl, unser großer Held, tatsächlich in der Olympiamannschaft. Ab nächste Woche geht's los und ich freue mich echt schon ein Bein raus, weil das wirklich die besten Spieler der Welt sind, die dieses Jahr Olympia spielen.
Hast du einen Tipp auf den Olympiasieg?
Kanada.
Ja, ne? Ich am Ende, es ist total lustig und das ist vielleicht auch dann die Erkenntnis aus dem hier, there's always a bigger fish, hat mir ein Star Wars Film mal beigebracht. Und wir reden hier von einem Miracle zwischen den USA und Sowjetunion 1980, aber eigentlich sind die Kanadier die Eishockey erfunden, beherrscht, geowned und am Ende auch immer gewinnen und gewonnen haben.
Ja, du, das ist bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen werkseitig mitgeliefert. Ich bin totaler Wayne Gretzky-Fan. Ich finde diesen Typen einfach, also von dem könnte ich mir Videos angucken, wie der Eishockey spielt. Einfach nur zum Spaß, weil es so elegant ist und weil es so toll ist und wie dieses Leichtgewicht den Checks ausweicht und wie der dadurch die Reihen tanzt. Das ist einfach ganz, ganz groß.
Aber ein Grudge werden wir über ihn nicht machen. Da fällt mir zumindest nichts ein. Höchstens eher gegen den Rest der Welt. Aber wir machen nächsten Monat auf jeden Fall wieder ein Grudge.
So ist es. Und eigentlich bleiben wir quasi im selben Element. Wir tauen nur das Eis auf. So viel sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube, wir gehen noch einen Schritt weiter, weil das muss man schon mal sagen. Denn die nächste Folge wird jetzt keine, wo wir auf den ersten Blick wissen, okay, da gibt es schon 3 Netflix-Dokumentationen drüber, oder? Was haben
wir? Das stimmt, aber es gibt eine Dokumentation und die ist von jemand ganz Bekanntem produziert worden. Quentin Tarantino.
Und jetzt müsst ihr rausfinden, was Quentin Tarantino mit unserem nächsten Grudge zu tun hat.
Und er hat über die Geschichte gesagt, es ist die beste Geschichte, die noch nicht erzählt wurde.
So. Und das ist unsere Aufgabe.
Und jetzt bin ich gespannt, ob wir eine Antwort darauf kriegen. Ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder und hören uns vor allen Dingen ganz bald wieder mit einer neuen Geschichte von The Grudge. Nico, es war mir wie immer ein großer Spaß und eine große Freude.
Auf jeden Fall einen Tick früher, denn die ist ein Tick zu spät, aber The Grudge kommt wieder. Wir freuen uns, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann, ciao.